Annette Heiß ist Journalistin und war lange persönliche Referentin von Hubert Burda. Sie ist Mutter zweier Kinder und kennt die Belastung des Mütter-Multitaskings aus eigener Erfahrung. Ihr Buch Die Abwertung der Mütter ist 2023 bei Drömer Knau erschienen. Wir sprechen heute darüber, warum unser antiquiertes Mutterbild wirtschaftlichen Schaden anrichtet und inwieweit Teilzeitmodelle für Führungskräfte zu einer Veränderung der Situation beitragen können. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich habe mich sehr, sehr auf den Podcast mit dir gefreut. Wir sind ja durch eine Autorenkollegin miteinander vernetzt worden und ich bin ganz erstaunt, was für tolle Bücher es zu diesen ganzen Themen Mutterschaft, Frauen in der Wirtschaft und Co. eigentlich gibt. Und bevor wir da so ein bisschen einsteigen und wie gesagt, ich würde gerne mit dir heute darüber reden, so, ja, du stellst diese These auf, okay, dieses Bild von Mutterschaft, das wir in Deutschland haben, schadet uns auch wirtschaftlich. Bevor wir da drauf gucken, würde ich gern so ein bisschen von dir wissen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast? Was war der Auslöser?
Ja, da gab es eigentlich mehrere. Konkret war es so, dass ich vor 9 Jahren, jetzt fast schon genau, Mutter wurde von einem Kind, von einer Tochter. Und ich damals ganz normal in Elternzeit gegangen bin und aber einen tollen Arbeitgeber hatte, der mir immer zugesichert hat, kommen Sie zurück, wann Sie sich wohlfühlen etc. Und dann hat sich herausgestellt, dass Ella nicht ganz gesund ist und ein seltenes Syndrom hat. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, auch gleich beim ersten Kind, wie schnell man als Mutter abgeschrieben wird. Vor allem, wenn dann noch ein Kind da ist, das nicht ganz der Norm entspricht. Und ich hatte im Nachhinein, muss ich tatsächlich feststellen, einfach nur Glück mit meinem Arbeitgeber, der mir da größte Loyalität und Solidarität bewiesen hat und ich dadurch in Teilzeit, was ja auch zu unserem Podcast passt, wieder anfangen konnte, mit ganz wenigen Stunden dann aufstocken konnte. Und so bin ich immer berufstätig geblieben. Und wenn ich teilweise in meiner Community herumschaue, wo andere Mütter mit Kindern mit Behinderungen sind, dann muss ich leider feststellen, dass es nicht die Mehrheit ist, die berufstätig geblieben ist. Und mir hat meine Journalistin gesagt in einem Interview zu meinem Buch, es ist schon erstaunlich, dass auch viele Mütter mit Besonderheiten diese Bücher auch gerade schreiben, dass da so prozentual schon auch ein hoher Anteil ist an Müttern, die Kinder mit Besonderheiten haben. Und dann habe ich darüber mir echt Gedanken gemacht und dann habe ich ja auch gemerkt, das stimmt schon. Und ich glaube, das ist der Grund, weil sich bei uns die Probleme nochmal potenzieren. Kita-Platzmangel, der Kampf um Selbstverständlichkeiten, vermeintliche, der Verlust von Freiheit, der Verlust von Souveränität, das Angewiesensein auf Glück und auf einzelne Personen, dass man irgendwie noch Teil des Arbeitslebens und des gesellschaftlichen Lebens sein kann. Und genau daraus hat sich eine gewisse Wut entwickelt, das gebe ich auch ganz ehrlich zu und ich bin ganz begeistert, ehrlicherweise, von dieser Emotion Wut, die in Deutschland viel zu unterschätzt wird, auch bei Frauen. Und aus dieser Wut hat sich ein Inhalt ergeben und ich habe mir gedacht, ich nenne mal das Problem beim Namen. Es ist eine Abwertung der Mütter, die gerade stattfindet und wir unterschätzen in Deutschland viel zu sehr das Mütterpotenzial, das verloren geht, weil wir uns noch zu sehr an Normen orientieren und zu wenig Flexibilität und Offenheit gegenüber Müttern zeigen im Wirtschaftsleben.
Ja, also spannend, dass du so berichtest. Zwei Dinge sind mir jetzt so hängen geblieben. Zum einen, so du berichtest, dass diese Situation eben, in der du bist mit deinem Kind, so wie so ein Brennglas-Effekt eben auf vieles wirkt. Das selber erzähle ich immer beim Thema Teilzeit, was sozusagen Management und Führung angeht, weil da ist es ähnlich so, dass sozusagen Dinge, die eigentlich alle Führungskräfte betreffen, eben an dieser Stelle sichtbarer werden, weil halt eben entweder andere Bedarfe oder eben eine Knappheit von Zeit in meinem Fall da ist, finde ich sehr, sehr spannend. Und das Zweite, was ich auch glaube, dass wir in Deutschland mit diesem Mutterbild oder diesem, das ist ein sehr emotional aufgeladenes Konzept, ja, von verschiedenen Seiten. Und auch, dass wir eben, wenn man mal in die Zahlen, Daten, Fakten guckt, ich habe jetzt auch viel recherchiert für mein Buch, man sieht ja eindeutig, also es gibt Argumente noch und nöcher, die dafür sprechen, dass sich was ändern muss und gleichzeitig schaffen wir es nicht, diese Veränderung herbeizuführen, auch gesellschaftlich und auch politisch gibt es dafür keine Mehrheiten gefühlt und das finde ich wahnsinnig interessant, weil es so eigentlich wieder besseren Wissens gefühlt passiert.
Ja, und gerade in einem Land, in dem so wirtschaftlicher Wohlstand und auch der Stolz auf die Wirtschaft eigentlich relativ groß ist, neigen wir dazu, nicht gerne über Wirtschaft zu reden. Und wenn wir dann noch diesen Begriff Mutter in den Kontext der Wirtschaft setzen, dann habe ich auch in den letzten Monaten mit dem Leben, also in meinem Leben mit dem Buch, ist ja im September erschienen, schon gemerkt, wie viel Kränkung da offenbar noch eine Rolle spielt und auch relativ irrationale Argumente dann oft hervorgebracht werden, wo ich mir denke, gerade ein Land, das sehr, wie soll ich sagen, eigentlich oft doch eigentlich emotionslos an Sachen herangeht und die Fakten schätzt und gerade auch in der Wirtschaft nach Zahlen und Daten geht, so ja die Außensicht, dass dieses Land gerade bei Müttern extrem noch emotional reagiert. Ja? Also das, ich würde jetzt auch echt behaupten, dass in der Masse, und das sehen wir auch an den Zahlen zum Beispiel, wir sind ja ein Land, wo die Väter nicht mal zu 50% in Elternzeit gehen oder im europäischen Vergleich gehen wir, also hinken wir ja total hinterher. Also dass wir genau da offenbar sehr noch verhaftet sind in alten Modellen und da auch viel Emotionen eine Rolle spielen, dass wir gar nicht die Fakten sehen wollen, sondern uns da wirklich noch leiten lassen von Gefühl von enger Denkweise und auch gar nicht nach links und rechts schauen wollen und gar nicht so die Sachen aufbrechen wollen. Und ich nenne das ja auch immer die familiäre oder die Familien, die Transformation in Familien, die gerade stattfinden muss. Und wenn wir auch in Teilen andere Entwicklungen sehen, dann neigen wir Deutschen auch nicht dazu, immer am vordersten Front von Transformation zu stehen, sei es die digitale Transformation oder die Transformation jetzt im Bereich KI. Und jetzt kommt so eine dritte Transformation hinzu, nämlich die Transformation in den Familien. Beide Eltern sind berufstätig, sie müssen das irgendwie wuppen. Und aktuell geht es in den Strukturen der deutschen Wirtschaft noch erstaunlich schwer. Die Wirtschaft ist angewiesen darauf, dass die Politik reagiert und ausbaut, aber die Politik wird natürlich von der Gesellschaft gewählt und das sind drei Entwicklungen oder sind drei Bereiche, die natürlich komplett ineinander greifen. Und man sieht es ja in Schweden, wenn man, dann neigen wir deutschen Mütter ja auch immer manchmal so neidisch hinüber zu blicken oder hoch zu blicken, wenn man es jetzt mal so lapidar geografisch betrachtet, dann sieht man ja dort, die Masse der Gesellschaft will die Gleichberechtigung und dann kriegt man es auch hin. Das Ehegattensplitting wurde dort in den 70er Jahren schon abgeschafft und das ist, Kinder haben, wird da mit viel weniger Nervosität betrachtet, auch unter jungen Frauen, weil sie sich einfach gewertschätzt fühlen und auch keine Ängste haben müssen, nicht mehr in den Job zurückkehren zu können. Also das bedingt sich alles und ich sage auch immer auch gerne auf meinen Lesungen, wir hier müssen uns alle in diesem Raum selber anschauen und schauen, was wir eigentlich beitragen können. Und ich spreche auch in meinem Buch in einem einzelnen Kapitel auch die älteren Generationen an, weil wir natürlich gerade aktuell die Lage haben mit dem demografischen Wandel, dass wir uns wirklich ändern müssen. Also ein Land wie Deutschland müsste eigentlich wirklich an vorderster Front der Transformation bei Familienmodellen einnehmen, weil wir uns das alles gar nicht mehr leisten können, was über Jahrzehnte hier selbstverständlich gelebt wurde, nämlich dass es einen Ernährer gibt und also in Westdeutschland natürlich einen Ernährer gibt und die Mehrheit der Frauen zu Hause bleibt oder gering Teilzeit arbeitet. Also wir müssen dringend was ändern und wir schaffen das halt nur, wenn alle Generationen mitziehen und die älteren Generationen werden immer mehr Macht haben, auch bei den Wahlen. Und wir müssen mehr debattieren und die Sachen deutlich ansprechen.
Ja. Ja, jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen. Ich könnte jetzt an ganz vielen Punkten schon in die Diskussion einsteigen. Hätte ich auch sehr viel Lust. Gleichzeitig möchte ich dich aber auch noch fragen, wir sind ja hier im Teilzeittalente-Podcast und ja, dein Thema hat direkt oder indirekt und auch deine Geschichte was mit dem Thema Teilzeit zu tun. Erzähl doch mal kurz. Also inwieweit bist du mit Teilzeit in Führung oder Karriere, im Karrierekontext bisher in Kontakt gekommen und welche Erfahrungen hast du gemacht?
Also ich habe mit geringer Teilzeit eben wieder angefangen. Und konnte das auch gar nicht anders aufgrund unserer besonderen Situation. Ich habe mit 10 Stunden pro Woche wieder angefangen und das habe ich auch über mehrere Jahre gemacht. Und das hat mir dann eben die Chance gegeben, dabei zu bleiben, Kontakt zu halten, im Austausch zu sein, auch mich immer noch weiterbilden zu müssen. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, wäre ich weiter in dieser geringen Teilzeit geblieben, hätte ich auch mehr den Anschluss verloren. Bei mir kam dann wirklich hinzu, dass ich dann, das war tatsächlich während der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind, ein Angebot bekommen habe und ich das dann gerne angenommen habe, weil das dann mir ermöglicht hat, aufzustocken. Und dann war ich eben auch erstaunt, wie gut das ging. Ich habe es mir ganz ehrlich auch erstmal nicht zugetraut, die Stunden zu erhöhen und war dann froh, als ich es einfach gemacht habe. Und war dann, also ich war nie Vollzeit tätig, ich bin also eine klassische Teilzeitkraft geblieben, ja. Aber ich war dann genau bis vor kurzem so fast Vollzeit, 80% beschäftigt und habe das dann, ja, es ging gut, ich wurde aber auch tatsächlich darin unterstützt. Und ja, ich finde, gerade bei Teilzeit gilt auch das, was Claudia Goldin schreibt in ihrem Buch Kind und Karriere, das ist jetzt auch gerade auf Deutsch erschienen, die Wirtschaftsnobelpreisträgerin, die ja mit dem Thema Frauen und Mütter einen Nobelpreis bekommen hat. Ja, und die macht eben da deutlich, dass wir am Ende die Teilzeitstellen produktiver und flexibler gestalten müssen, weil wir das Modell ganz neu denken müssen und wir uns jetzt auch eben in dieser Veränderung befinden und dass die Unternehmen darauf Acht geben müssen, dass sie die Teilzeitstellen neu denken und sie mit Leben füllen. Und was ja oft in Deutschland leider noch passiert, ist, dass man geringfügig angestellt ist, aber halt mehr arbeitet. Und dadurch steigert sich natürlich nicht die Motivation und es ist auch nicht langfristig gedacht. Und man steigt natürlich leichter wieder aus einem Beruf aus, vor allem wenn dann noch so Mängel in Betreuung etc. hinzukommen oder vielleicht nicht gerade eine gleichberechtigte Partnerschaft. Man steigt leichter aus, wenn dann noch dazu am Arbeitsplatz jetzt nicht gerade eine motivierende Situation geschaffen wird. Und dadurch verlieren wir halt eben auch extremes Potenzial, dass wir die Teilzeitstellen nicht als etwas Wertvolles anerkennen, sondern eher so einen Übel sehen und ja, auch teilweise ja Angst haben, oder man hört es ja leider immer noch, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Angst haben, junge Frauen einzustellen, weil sie Angst haben, dass sie schwanger werden. Und mit Angst hat man noch nie irgendwie was Großes hervorgebracht. Und ja, das ist tatsächlich auch ein Anliegen von mir, dass wir den Teilzeitkräften und den Teilzeitstellen mehr Wert verschaffen, indem wir sie als auch etwas Gutes sehen und das auch propagieren.
Sagst du, das habe ich am Anfang ja schon sozusagen deine These aufgegriffen, dass du sagst, okay, dieses antiquierte Mutterbild, hast du jetzt gerade beschrieben, so, ja, was sind so die Auswirkungen und wie zeigt sich das, dass das wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Wie meinst du das genau? Also kannst du das mal ein bisschen detaillierter erklären, woran du das festmachst?
Ja, wir haben ja aktuell einen Arbeitskräftemangel und wir haben den demografischen Wandel, den ich schon benannt habe. Und wir sehen es ja an den Zahlen, wir sehen es an den, dass 80% der Frauen in diesem Land die Care-Arbeit übernehmen. Das ist eine auch weltweit übrigens überdurchschnittliche Zahl. Wir sehen es ja, dass dieses Modell der Hausfrau oder der Selbstverständlichkeit, dass die Frauen die hauptsächliche Haushaltsarbeit und Care-Arbeit übernehmen, sehen wir ja, dass wir es noch haben, dieses antiquierte Mütterbild. Und dass uns eigentlich jegliche Studien und jegliche Zahlen das eigentlich sagen, dass es nein, das Kind nicht nur ausschließlich die Mutter braucht und auch mit mehreren Bezugspersonen aufwachsen kann. Und wir haben ja nicht nur in den Familien die Prägungen und die Muster, die noch, man muss jetzt tatsächlich sagen, ist ja wirklich vor allem in Westdeutschland gewesen, dass es dort so geprägt wurde, wobei wir auch sagen müssen, dass wir als Westdeutsche, und da spreche ich auch von einer gewissen Einbildung, ja dachten, wir müssen dieses Modell auch noch nach Ostdeutschland exportieren und dass wir dann auf einmal 2017 Kita-Platzmangel in Leipzig hatten, wo ich dann auch tatsächlich auch ehrlicherweise mit einer gewissen Scham manchmal da sitze und mir denke, da hätten wir auch mehr für das Gesamtgefühl für Deutschland machen können und mehr zur Wiedervereinigung beitragen können, wenn wir auch mal gesagt hätten, nein, die Gleichberechtigung, die können wir auch ein bisschen mehr von euch lernen und da zusammenwachsen, haben wir nicht geschafft. Dass wir nicht eben nur in den Partnerschaften immer denken müssen, sondern auch schauen müssen in den Institutionen, dass ja auch da teilweise die Pädagogik das fördert, ne? Dass die Mutter der wichtigste Bezugspunkt ist, dass man da spürt, naja, also wenn ich jetzt als Mutter, als Vollzeit arbeitende Mutter oder egal, als arbeitende Mutter und der Vater nicht arbeitet und das Kind bringt, dass man dann immer noch auch noch mit einer gewissen Geringschätzung betrachtet wird, dass es immer noch was Besonderes ist und dass die Rollen so versteift sind, dass die Mutter der wichtigste Bezugsperson ist und deswegen sie immer eher zurückstecken sollte und ausschließlich für das Kind da sein sollte. Das schadet, weil wir, wenn wir die Zahlen anschauen, auch in Studien, bei den Studienabschlüssen in Medizin ist es ganz deutlich, dass die Mehrheit der Medizinstudentinnen weiblich ist, ja, und dann aber später die Chefärzte männlich. Das ist aktuell so der Fall. Also wir verlieren durch diese Rollenbilder nicht einfach nur Frauen, sondern wir verlieren Talente. Wir verlieren Kapazitäten. Und ja, das ist, ich finde das in Teilen, wenn man es nett ausdrückt, kurios, aber vor allem auch tragisch. Hm.
Absolut, also ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich meine, das ist ja genau quasi die Kerbe, in die ich auch rein haue, weil ich eben auch sage, wir brauchen eine Aufwertung von Teilzeitarbeit. Wir müssen Karrieren in Teilzeit ermöglichen, und zwar für Männer und Frauen. Wir müssen, weil das ist das Ergebnis, wenn ich Care-Arbeit anders verteile in Familien, dann muss ich auch Erwerbsarbeit anders verteilen. Das ist ganz, das ist die logische Folge, weil die wenigsten von uns haben die Nanny zu Hause oder sonst irgendwen, der zaubermäßig hier alles organisiert, die Bude aufräumt und sich um die Kinder kümmert. Ja, so läuft's ja in der Regel nicht, sondern ich muss Arbeit eben dann auf die Partner oder PartnerInnen anders verteilen. Und das gilt dann eben für alle Formen von Arbeit.
Ja, und ich denke tatsächlich aber auch, dass die Infrastruktur ausgebaut werden sollte. Ja, und klar. Ich glaube nicht, und ich würde es gerne glauben, ich würde es auch gerne propagieren, aber da fehlen uns die Rohstoffe oder diese aufgeblähten Pensionsfonds wie in Norwegen. Wenn wir genug Mittel hätten, dass wir uns eine geringere Arbeitszeit leisten könnten, jeder 80%, 4-Tage-Woche etc., dann wäre ich die Erste, die sagen würde, ja super, machen wir. Ich sehe das immer nur leider nicht umsetzbar, weil wir in Deutschland ein Land sind, wir haben nur Human Resources als Rohstoffe und wir haben nur uns als Talente. Und die Zeit muss durch Infrastruktur gegeben werden. Also dass wir als Land mit dieser Situation, dass wir eben Menschen haben, die unsere Wirtschaftskraft und unser Vermögen des Landes aufbauen, dass wir die sozusagen nicht entlassen und in die Arbeit bringen können, weil wir ein Betreuungsproblem haben, das ist das vorderste Problem. Und ich bin tatsächlich da eher optimistisch und sage, wenn wir den Fokus da richtig drauf legen, dann schaffen wir auch den Ausbau der Kita-Plätze. Solange in der Überbrückung das noch nicht klappt, müssen wir an die Generationen ran. Wir müssen sagen, wir brauchen jetzt gerade mehr Solidarität. Und wir müssen da auch mal genauer hinschauen, dass es eben auch nicht ganz gerecht ist, wenn es immer noch eine Rente mit 63 gibt. Und wir teilweise, also wir in der Masse, in den Jahrgängen jetzt, die so um die 40 sind, mit kleinen Kindern da sitzen und Mängel haben und auch Perspektiven haben, die jetzt nicht gerade sehr beruhigend sind, dass das auch nicht gerade zu einer großen Motivation führt und zum großen Verständnis unter den Generationen. Und wir müssen, früher war es immer der klassische Bauernhof, ja, wenn eine Bauernfamilie ein Kind, also wenn eine Bauersfrau ein Kind bekommen hat, dann waren beide Großmütter zu Hause. Ich will jetzt nicht mehr ins Mittelalter zurück, aber ich finde es gerade schon erstaunlich und bemerkenswert, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir genau das eigentlich eher wieder bräuchten und wir ja eine Generation sind, wo die Mehrheit der jetzigen Großmütter Hausfrauen war, dass wir jetzt spüren, dass es nicht mehr eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass die Mutter um die Ecke wohnt oder die Großmutter eben um die Ecke wohnt. Das ist natürlich auch aufgrund der neuen Lebensmodelle so.
Genau, ja.
Aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt hier, ich wohne auf dem Land. Und ich habe vor kurzem die Geschichte gehört, dass es hier noch vor 15 Jahren ein Familiennetzwerk gab. Dort konnte man Babysitter anfragen, die waren meistens tatsächlich etwas älter und die wollten noch irgendwie eine Beschäftigung. Und ich habe vor 8 Jahren für meine Tochter dort angerufen, da wurde ich müde belächelt, weil man einfach keine Kräfte hat oder keine Interessenten. Und jetzt vor kurzem für meinen Sohn habe ich wieder angerufen, es gibt immer noch keine Interessenten. Und das ist jetzt nur ein Mikrobeispiel, ich weiß, aber es zeigt schon im Kleinen, naja, irgendwas läuft da gerade auch schief unter den Generationen.
Jetzt hast du vorhin beschrieben, so das Thema Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, so als eine Forderung, die ich jetzt gehört habe, wo du sagst, okay, das müsste eigentlich passieren, damit sich was ändert, auch an ja, den Möglichkeiten der Mütter im Endeffekt. Was sind denn andere Dinge? Also was muss politisch, gesellschaftlich und vielleicht auch in den Unternehmen sich verändern, damit sich was verändern kann?
Ja, politisch müssen wir natürlich den Fokus anders setzen. Und da zeige ich mich immer wieder irritiert, wie jetzt auch die aktuelle Bundesregierung, wo man ja dachte, dass die größte Gemeinsamkeit liberale Familienmodelle sind und Familien neu denken, dass diese Regierung uns Familien das sieht und unterstützt. Und das ging jetzt ja gnadenlos schief, weil jegliches großes Familienprojekt wurde auf Eis gelegt, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch nicht mehr umgesetzt. Da muss ein Umdenken stattfinden und die Zeiten und der Wandel und die ganzen Herausforderungen, die automatisch auf uns zukommen, wird das bewirken, weil irgendwann mal auch die Politik, ob konservativ oder Mitte oder links, ja, erkennen wird, dass sie ohne uns nicht auskommen. Und die Gesellschaft wird, oder gerade diese gesellschaftliche Gruppe der Eltern, wird das noch meiner Ansicht nach nicht mehr so lange mitmachen. Oder es wird, man merkt es jetzt, wie du vorher gesagt hast, an den zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Die Eltern reden mehr, die diskutieren, es gibt Debatten. Es wird die Politik nicht mehr drum herum kommen, die familienpolitischen Themen anzugehen. Und das ist wichtig und das Familienministerium braucht mehr Budget und solche Sachen etc. In der Wirtschaft muss genau das passieren, was du ja auch mit deinem Podcast sagst, die Teilzeit propagierst. Wir müssen die Mütter begleiten, schon während der Schwangerschaft. Es muss gefragt werden. Da gibt's ja auch jetzt tolle Start-ups, die jetzt auch ehrlicherweise so gefühlt wie aus dem Boden sprießen, die sich tatsächlich genau darauf fokussieren, zu sehen, wie kann man das Potenzial eben auch abrufen und die Frauen begleiten. Man muss ja tatsächlich auch sagen, es liegt auch an uns. Auch wir müssen unsere eigene Narrative hinterfragen und hinterfragen, warum bleiben zum Großteil immer die Frauen in der Elternzeit? Warum gibt's da noch so diese deutlichen Zahlen in Deutschland? Aber eben was von wirtschaftlicher Seite da gemacht werden kann. Und ich finde, da gibt's ja tatsächlich auch schon ganz gute Ansätze, weil die Unternehmen natürlich jetzt gerade ganz prägnant oder ganz, wie soll ich sagen, ganz aktuell natürlich deutlich spüren, wir brauchen Arbeitskräfte und dann natürlich in einem relativ schnellen Geschwindigkeit wird das in den letzten Jahrzehnten da nicht so schnell was voranging, jetzt relativ schnell merken, wir müssen an die Frauen ran, wir müssen sie begleiten, wir müssen ihnen Angebote machen, wir müssen Flexibilität schaffen und wir müssen die Teilzeit attraktiv machen und auch, wobei ich da eben auch hinzufüge, man muss es auch genauso attraktiv machen, wenn eine Mutter Vollzeit arbeiten will und man diese Vollzeitmutter braucht, dann muss man ihr halt jegliche Angebote machen und schaffen, dass sie das dann auch tun kann. Also die Flexibilität in den Arbeitszeitmodellen muss halt geschaffen werden und der Bedarf ist da und da bin ich relativ hoffnungsvoll. Ich bin, glaube ich, da fast hoffnungsvoller als bei der Politik, dass die Wirtschaft mittlerweile vorangeht und dann hoffentlich auch die Lobby, die ja relativ stark ist, dann auch nutzt und den Druck auf die Politik ausübt. Die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft wird den Druck erhöhen und dadurch wird auch politisch was vorangehen müssen.
Bin ich absolut bei dir, das ist auch genau meine These. Ich glaube nicht, dass die Politik es gebacken kriegt, aber die Wirtschaft wird aufgrund einfach dieser desaströsen Situation am Arbeitsmarkt wird anfangen, Druck aufzubauen. Das glaube ich auch. Das ist tatsächlich auch meine Hypothese. Du hast es eigentlich schon gesagt, also Teilzeitmodelle, klar, sind auch irgendwie ein Baustein zu gucken. Du hast jetzt gesagt für Mütter, ich sage gerne auch, ja, gerne auch für Väter und alle anderen, die wollen. Also mir ist immer wichtig, dass ich glaube, wir kommen eben, dieses Mutterbild kann sich auch nur verändern, wenn eben Väter sich aktiver einfach an der Erziehung beteiligen. Und das bedeutet eben dann gerade mit sehr kleinen Kindern oft auch, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren oder zumindest stark flexibilisieren, damit das funktionieren kann.
Ja, ich habe tatsächlich da nur ein kleiner Zusatz. Ich habe natürlich auch den Titel mit Müttern genommen, weil ich mich einfach da tatsächlich leider an den Zahlen orientieren musste. Also ich finde es da tatsächlich auch immer so erstaunlich, dass wir diese Masse an Zahlen haben. Und für mich ist es deswegen wichtig, dass wir auch wieder zurückkommen, die Mütter zu adressieren und auch nach den Zahlen gehen, weil wir in Deutschland tatsächlich auch ein Land sind, die immer krass nach Zahlen gehen und wir haben halt nun mal hier die Masse an Müttern und da müssen wir die Ansprache dann erstmal natürlich an die jetzt eben so in der Häufigkeit in der Masse zu Hause bleiben auch, müssen wir vor allem die adressieren, dass die Männer sich natürlich auch hinterfragen müssen, ist klar. Und da habe ich tatsächlich, gebe ich dir auch, also da, beziehungsweise habe ich auch in meinem Buch geschrieben, haben wir natürlich auch gerade ein Problem, dass wir nach der Corona-Pandemie sich gezeigt haben, dass gerade auch progressivere Männer sich wieder gerne an alten Familienmodellen orientieren und dann bemerkt haben, ach Mensch, das läuft ja doch ganz gut. Also was ich damit sagen will, wir können auch immer Eltern oder Väter und Mütter sagen, ich finde nur, wir dürfen da nicht vergessen, dass die Masse die Mütter sind und deren Potenzial, das wir gerade auf der Straße liegen lassen.
Das ist richtig und gleichzeitig glaube ich eben, es geht nur. Ich habe das Gefühl, sagen wir dieses, also in meinem Kontext, sagen wir dieses Thema Teilzeit immer in den Kontext von Frauen und Mütter setzen, werten wir es automatisch ab. Also ich meine, also wenn wir bei dem Titel deines Buches, das ist tatsächlich das, was passiert. Ich mache die Erfahrung in Unternehmen oder Kontexten, wo Teilzeit nicht mehr nur von Müttern gelebt wird, sondern von Männern und Frauen, von Müttern und Vätern, steigt auch die Akzeptanz des Modells. Also das ist, sieht man ganz, ganz klar. Und wir haben ja gleichzeitig eben auch, also um nochmal eine Zahl zu zitieren, wir haben ja eine ganz große Gruppe der Väter, fast 50%, die eigentlich sagt, ey, ich will ein anderes Lebensmodell haben. Ja, ich will nicht hier der alleine der Ernährer sein und meine Kinder nur am Wochenende sehen. Über 40% der Väter sagen, ja, ich will das anders machen, als meine Eltern es gemacht haben. Sie tun es aber nicht so, weil ihnen zum einen die Möglichkeiten fehlen und weil ich glaube auch sozusagen das, was du auf der Mütterseite beschreibst, sozusagen dieses Mutterbild, dieses Väterbild gibt es auf der anderen Seite ja auch. Ja? Wir haben genauso antiquiertes Väterbild ein Stück weit. Der Ernährer, der, was weiß ich, weint nicht, keine Ahnung. Ja? Aber also wir haben ja auch so ein ganz eigenartiges Männerbild in der Gesellschaft. Also jetzt in Großstädten ist es völlig normal, dass Männer ihre Kleinkinder in der Manduka vor sich herschleppen und den Dreijährigen an der Hand hinter sich herziehen. Aber wenn du mal ein bisschen sozusagen aus den Metropolen rausgehst, schaut es einfach gleich ganz anders aus.
Ja, und man muss tatsächlich auch sehen, ich will hier kein Väterbashing machen. Ich liebe die Väter und ich bin der größte Fan von vor allem modernen Vätern, die Modelle neu leben. Nur man muss tatsächlich da auch manchmal die Datenlage auch wieder anschauen, dass eben oft auch das Problem ist, dass dass aufgrund dieser tiefsitzenden Narrative, wenn Väter ihre Arbeit reduzieren, sich nicht automatisch zu Hause was in der Haushaltsarbeit tut, also in der Aufteilung der Care-Arbeit. Und das sind eben genauso Dinge, wo ich sage, wie gesagt, wir müssen Mütter und Väter zusammen denken, wir müssen beide ansprechen, es muss sich allgemein was verändern, aber ich denke, dass sich wirklich etwas verändern wird, wenn wir auch in die Tiefe gehen, wenn wir wirklich auch schauen, okay, ist es dieses Teilzeitmodell, das von Frauen und Männern gleich genutzt werden will, oder müssen wir da einfach zur individuellen Freiheit kommen, dass es einfach uns egal ist, jetzt ob die Mutter Vollzeit oder der Vater Teilzeit,
klar, das etc. ist wurscht, ne? Genau.
Und dass wir dann natürlich vor allem auch gucken, es hilft jetzt auch nichts, wenn wir alle Teilzeit arbeiten und aber zu Hause die tradierten Rollenbilder noch gelebt werden, weil wir uns einfach selber noch zu wenig reflektieren. Also es ist auch eben, was ich damit sagen will, auch einfach hat viel mit auch Reflexion zu tun, eigene Reflexion, der Hinterfragung der eigenen Narrative, weil es kommt nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland da den Aufteilungen der Care-Arbeit noch so hinterherhängen oder wie du sagst, dass Teilzeit immer noch mit Frauen verbunden wird. Es kommt schon sehr, sehr viel von Prägungen und von Narrativen, die einfach in diesem Land noch unglaublich tief sitzen. Und das wollte ich einfach, das ist mir einfach so ein Hauptanliegen, dass wir versuchen, die Dinge in der Komplexität zu betrachten und nicht nur jetzt auf wirtschaftlicher Seite was ändern, sondern wie du auch vorher erwähnt hast, dass wir im Endeffekt die Bereiche alle zusammendenken und dass wir merken, dass und auch über die Generationen hinweg eben auch merken, woher diese Muster kommen und warum wir in diesem Land da noch so hinterherhängen.
Ja, liebe Anne, ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten uns noch lange unterhalten. Da gibt es viele, viele Themen, die, glaube ich, sehr spannend sein könnte. An dieser Stelle erstmal danke an dich. Viel Erfolg noch mit deinem Buch. Und ich habe gehört, es gibt auch schon ein nächstes. Magst du da schon Werbung machen oder dauert es noch ein bisschen?
Ja, wir sind noch tatsächlich mitten in der Arbeit. Aber genau im nächsten Frühjahr kommt dann noch ein Nachfolgeband sozusagen raus, wo wir auch das Thema Mutterschaft weiterdenken und mir auch andere Stimmen hinzugenommen haben und genau, sich da wunderschön eigentlich ergeben hat, dass wenn man miteinander spricht und sich austauscht, wie dann auch so, ja, gemeinsame neue Gedanken entstehen und ja, es sich auch ein großes Interesse übrigens zeigt. Und dann kann ich jetzt auch widerlegen, ich liebe, wie ich toll und total wichtig finde, dass auch Männer zu Wort kommen. Ich habe in meinem Buch, das über Mutterschaft geht, auch 3 Männer, die zu Wort kommen.
Ja, dann danke ich dir erstmal und wünsche dir alles Gute.
Ja, danke, dir auch.